Das wird der Gipfel der Gruppe A. Deutschland gegen Schweiz. Wir reden über die Fußball-EM. Wir, das sind Urs Meier, der frühere Weltklasse-Schiedsrichter aus der Schweiz, natürlich. Hallo. Und ich, Ralf Kohler, ein deutscher Journalist. Ja, also für die Schweizer gut gelaufen, für die Deutschen sehr gut bisher. Und jetzt geht's also um Gruppenplatz 1. Ja, willst du da schon eine Prognose abgeben? In aller Kürze.
Ja, ich glaube, die Vorteile liegen ganz klar bei Deutschland
Ach, jetzt
natürlich,
doch.
oder? Mit einem Unentschieden sind sie Gruppenerster, was sie wahrscheinlich auch werden wollen, würde ich jetzt mal behaupten. Und die Schweiz mit Gruppenzweiter, ja, da, so schlecht ist das auch nicht, also um Gottes Willen. Also von dem her, das Minimalziel ins Achtelfinale zu kommen, ist, glaube ich, für die Schweiz mehr als erreichbar. Es ist ja nur noch rein rechnerisch, dass sie da im Prinzip rausfallen würden. Aber trotzdem, es ist noch ein Spiel und man will natürlich gegen die Deutschen endlich wieder einmal gewinnen, ja.
Wir können ja aber auch verfolgen, ob das dann bis das Spiel angepfiffen wird, vielleicht schon klar ist, dass die Schweiz mit ihren 4 Punkten einer der besten 4 Gruppendritten wäre, wenn sie denn noch Gruppendritter sind. Weil theoretisch könnte ja Schottland noch gleichziehen nach Punkten und dann, wenn sie das Torverhältnis aufholen, was sehr unwahrscheinlich ist, an den Schweizern vorbeiziehen. Also Schottland gegen Ungarn, da geht es noch um den 3. Platz. Die Ungarn zweimal verloren, haben aber eben noch die kleine Chance, dann mit 3 Punkten, ja, zu hoffen, ob da noch was geht für das EM-Achtelfinale. Also kommen wir mal zur Spielanalyse oder auch Schiedsrichteranalyse. Du hast ja gesagt, dieser Ivan Krustiak, so sehr kennst du den auch noch nicht, den Slowaken, der dann also bei Schweiz gegen Schottland seine EM-Premiere hatte. Das Spiel ging 1:1 aus. Wie war denn der Schiedsrichter?
Ja, ich fand ihn gut bis sehr gut, muss ich sagen. Er hat eine großzügige Linie gefahren. Die fahren ja eigentlich alle Schiedsrichter an dieser Meisterschaft. Das finde ich nach wie vor etwas Wunderbares, weil wenn die Spieler und das drumherum, im Prinzip die Fans und die Trainer und alles, das annehmen, dann ist ja das eigentlich wunderbar, wenn man die Zügel weit im Prinzip loslassen kann.
Schon
Ja,
wieder
das ist immer,
loslassen, das ist ein Dauerthema
ja,
bei Urs Meier. Ja.
ja genau. Aber das ist ja immer auch so meine Art gewesen, Spiele zu leiten, oder? Also großzügige Spielleitung. Eben solange das angenommen wird, kann man das machen. Und das wird angenommen an dieser Europameisterschaft. Und das ist wirklich schön zu schauen, wie wenig das reklamiert wird, wie wieder aufgestanden wird, wie weiter gespielt wird, wie Fußball gespielt wird. Also von dem her muss ich sagen, die Schiedsrichter machen das bis jetzt wirklich, ich habe sogar gesagt, hervorragend. Also mir ist keine Schiedsrichterleistung irgendwo präsent, wo ich sagen muss, die war jetzt schlecht, die war nicht gut. Nee, also von dem her weiter so hoffentlich.
Und was haben wir denn bei Krustiak vielleicht als Nicht-Schiedsrichter ja verpasst, was da eine Besonderheit war oder wo hatte er spezielle Herausforderungen?
Ja, eigentlich nicht große. Also, wo waren die Herausforderungen von Krustiak? Nee, er hat das wirklich gut gemacht. Also von dem her, er hat gut kommuniziert, war locker. Ja, war sehr locker, ja, genau, das ist mir aufgefallen. Ich meine, das war sein erstes Europameisterschaftsspiel, aber er hat das irgendwie geleitet, wie wenn das für ihn Daily Business wäre. Also von dem her auch, da hat man keine Anspannung gespürt, aber das war nicht nur bei ihm so, das war auch bei anderen jungen Schiedsrichtern, die jetzt die Spiele geleitet hat, waren das so, oder? Und das ist ja genau das, was ich ja bei Rossetti im Prinzip beim Chef der UEFA-Schiedsrichter im Prinzip so schätze, dass er eben genau die Jungen eben auch jetzt so einbaut, dass er die nachnimmt in wichtigen Spielen. Und da sieht man auch einen Aufbau dahinter und man sieht eben ein Vertrauen, das sie spüren, die Schiedsrichter von seitens der UEFA-Schiedsrichterkommission, von seitens Rossetti. Und das finde ich ganz, ganz toll, ja.
Wie war es denn vom Spiel her? Wie hast du es verfolgt und was waren die Momente, wo dein Herz vielleicht höher schlug oder schneller? Urs Meier?
Ja, gut, ja, natürlich richtig schnell schlug es natürlich beim Tor von Shaqiri, also das muss ich schon sagen. Also erstens mal mag ich es ihm unglaublich gönnen, weil er ist so ein netter, toller Mensch, der Shaqiri, also den kann man ja eigentlich nur einfach gerne haben. Und ja, man wusste ja eigentlich ja nicht, wie er schlussendlich in dieser Mannschaft wieder zurückkommt. Kommt er überhaupt zurück? Oder im ersten Spiel war er auf der Ersatzbank und dann im zweiten Spiel in der Startformation. Ja, auch das kann ich wieder sagen, war wieder etwas, wie soll ich das sagen, sehr cleveres von Murat Yakin. Im Prinzip die Aufstellung im ersten Spiel waren schon überraschend und gut, und in der zweiten war es auch wieder gut. Also wie gesagt, auch er macht momentan relativ vieles richtig. Und ja, es war ein zähes Spiel, es war ein Spiel, das natürlich den Schotten gefallen hat, oder? Viele Unterbrechungen, viele Zweikämpfe, viele kleine Aktionen. Das ist nicht das, was die Schweiz gerne hat. Die Schweiz würde lieber gerne spielen. Würde eher über das Spiel kommen. Ja, weil natürlich in solchen Spielen ist die Schweiz Favorit, ganz klar, oder? Aber eben, das ist immer die Rolle, die Schweiz eigentlich gar nicht so gerne hat, oder? Und ja, und die Schotten haben das clever gemacht. Und mit mehr Glück hätten die Schotten sogar noch das 2-1 geschossen. Also meine, der Pfosten hat Gott sei Dank gerettet für die Schweiz. Also wenn da das 2-1 gekommen wäre für die Schweiz, ich bin nicht sicher, ob die Schweiz nochmals hätte reagieren können. Ja, aber eben, Gott sei Dank, ich sage jetzt mal ein gutes 1-1 schlussendlich für die Schweiz, das den Achtelfinal bedeutet. Und das ist ja im Prinzip ist das Wichtigste. Also was willst du da, die ganzen Rechnereien und so weiter, die kannst du auf die Seite legen. Wichtig ist immer, dass du eine Runde weiterkommst, und dann beginnt eigentlich so richtig das Turnier.
Das 0:1 konnten sie kontern. McTominay hatte da für die Schotten getroffen und dann Shaqiri 13 Minuten später in der 26. schon mit dem Ausgleich. Also ich finde das ja nicht so verkehrt, dass auch gute Gruppendritte weiterkommen können. Nur die Bilanz, dass eben von 24 Teams nur 8 rausgehen nach der Vorrunde, die ist natürlich schon irgendwie bedenklich. Aber dann erhöht sich die Ausfallquote natürlich dramatisch, weil dann nach dem Achtelfinale logischerweise weitere 8 Teams heimfahren oder fliegen können. Gut, gehen wir aber mal auf Deutschland. Die hatten vorgelegt mit einem 2:0 in Stuttgart gegen Ungarn. Jamal Musiala mit seinem zweiten Turniertor, 22. Minute, die brachte das 1:0 für Deutschland. Und İlkay Gündoğan, der Kapitän, in der 67. mit dem 2:0. Ja, Osmaier, wo hast du denn überhaupt geschaut? Oder hast du auch das Deutschlandspiel voll sehen können, wie zu besten ZDF-Expertenzeiten?
Ja, ich war tatsächlich als Experte unterwegs, aber nur für nur in Anführungszeichen für eine große Firma in Nürnberg. Ja, habe ich da den Abend, das war der Unternehmerabend schlussendlich, der Lieferantenabend auch, da waren die ganzen Lieferanten und so weiter waren da. Also das Festzelt war brechend voll. Und da habe ich das Spiel im Prinzip mitkommentiert. Also wir haben natürlich den Originalkommentar laufen lassen, habe gesagt, ich werde nur bei strittigen Szenen eingreifen oder dann eben die Halbzeitpause oder die Schluss nach dem Schluss noch eine Analyse machen. Das habe ich dann auch gemacht. Also es war ja dann wirklich nichts, wo man unbedingt hätte ja, im Prinzip unterbrechen müssen und da reinreden müssen. Ja, also genau,
Wie
also
war das
da
denn
haben
vor
dann.
dem 1:0? Da hat ja jetzt Willi Orban nachher bemängelt, der Ungar in Diensten von RB Leipzig, er sei von İlkay Gündoğan gerempelt worden, beziehungsweise das steht ja wohl
Ja.
fest, dass da eine Aktion war, aber hätte man deswegen abpfeifen können, sollen oder gar müssen?
Ja, ich sage mal, wenn er das gemacht hätte, hätte man das auch akzeptieren müssen schlussendlich. Na, ich glaube, eben nochmals, wir haben an dieser Europameisterschaft, also ich muss anders wieder sagen, wir hatten nachher ein Spiel Schweiz-Schottland, da war eine ähnliche Situation im Mittelfeld, die wurde abgepfiffen. Aber eben ähnlich, oder? Und jetzt kommen wir eben genau zu diesem Punkt, oder? Das ist das, was ich ja immer wieder moniere, ich sage immer wieder, die Schiedsrichter sollen die Spiele leiten. Sie sind auf dem Platz, sie spüren das, sie sehen diese Intensität, sie sehen die Absicht dahinter. Und beim Orban Fall im Prinzip, da muss ich sagen, er ist schon leicht am Fallen, er hat schon nicht die Stabilität. Und diese Nichtstabilität, die kommt nicht vom Stoßen, das kommt erst nachher, oder? Wenn das vom Stoßen gekommen wäre, da wäre das wieder ein anderer Fall eben. Und darum ist es oft, es sind oft Nuancen, die entscheiden, ob man so eine Aktion abpfeift oder nicht abpfeift, oder? Und ich bin da bei Danny Meckerli, dem Schiedsrichter, bei diesem Spiel gewesen, dass er das nicht abpfeift, oder? Auch wenn es im Strafraum ist, oder? Und das ist halt einfach das Problem, dass die Spieler haben so das Gefühl, im Strafraum wird eher dann mal so ein Stürmerfoul, in Anführungszeichen Stürmerfoul, abgepfiffen. Ja, das sind sie sich gewohnt und jetzt kommt halt der Pfiff nicht, ja, das kann auch passieren, oder? Weil dieser Pfiff wäre wahrscheinlich auf dem Feld eben auch nicht gekommen, weil er eben diese großzügige Linie gefahren hat. Und darum finde ich es richtig, ja. Ich finde es richtig, dass er das jetzt nicht abgepfiffen hat, oder? Also man kann nicht einfach immer davon ausgehen, wenn irgendein Körperkontakt ist, pfeift der schon. Nee, also dumm. Ich bin da beim Schiedsrichter gewesen. Er soll auf dem Platz soll er entscheiden. Und das ist auch richtig, dass der Videoassistent in einem solchen Fall auch nicht eingreift, weil der Schiedsrichter hat es gesehen, er hat so taxiert und darum soll man eben auch das laufen lassen. Ja.
Meckeli EM-Halbfinalschiedsrichter von 2021. Wo muss er sonst aufpassen und fit sein?
Er hat mir so eine, wie soll ich sagen, keine Ahnung was, wenn ich ihn so verglichen habe, jetzt so mit den jungen Wilden, die da kommen, hat er mir eher so einen verhaltenen Eindruck hinterlassen. Also so diese Ausstrahlung, die hat er nicht mehr, die er vor 3 Jahren hatte an der Europameisterschaft oder irgendwie. Und ja, ist eigentlich schade so irgendwie. Ja, er muss aufpassen. Also ich glaube, so wie er das erste Spiel gepfiffen hat, wird er nicht die ganz großen Spiele am Schluss pfeifen, nehme ich mal an.
Und wir hatten ja schon vorher noch den Abschluss der ersten Runde mit einem 2:1 von Portugal gegen Tschechien und einem 3:1 dann sogar Türkei gegen Georgien, obwohl das Ergebnis täuscht. Naja, aber bleiben wir noch kurz bei...
Ein super Spiel. Naja, auf dieses Spiel möchte ich schon noch eingehen, oder?
Ja,
Wir
schon.
hatten jetzt wirklich, wir hatten jetzt wirklich super Spiele gehabt. Also Türkei, Georgien, musste ich ehrlich sagen, das war eines der allerbesten Spiele, die ich überhaupt an einer Europameisterschaft gesehen habe. So viel Intensität, so viel Leidenschaft, so viel Spannung, so viel Dramatik. Wow. Das ist einfach nur mindestens 90 Minuten, also einfach das ganze Spiel in jeder Sekunde und um jeden Ball wurde gefightet, ob das hinten war, vorne war, irgendwo einfach auf diesem Feld und mit offenem Visier und offener und nicht offener Sohle, mit offenem Visier und Fairplay. Wow, also sensationell und auch vom Schiedsrichter hervorragend
Ja,
geleitet.
wer war denn
Der
der
Argentinier,
Schiedsrichter? Ich überlege
der
gerade.
Argentinier, der
Tello.
Genau, sensationell, sensationelle Spielleitung, also unglaublich. Und das hat alles eben nochmals, der Schiedsrichter hat genau dieses Spiel geleitet und geführt und nur darum ist es eben zu diesem Spektakel geworden, weil er genau diese großzügige, wunderbare Linie gefahren hat und die sind von beiden Parteien, sind die einfach angenommen worden. Also das war wirklich, also Fußballherz, was willst du mehr? Also effektiv, wer dieses Spiel noch nicht gesehen hat, der kann das auch nochmals anschauen,
Ja, in der
irgendwo
Mediathek wahrscheinlich.
in der Mediathek. Und das lohnt sich, auch wenn du das Resultat weißt, es lohnt sich einfach, ja.
Ja, oder wir schauen einfach auch die beiden Mannschaften nochmal an und gucken, ob die
Ja,
wieder Wunderbares hinkriegen.
ob man das nochmals hinkriegt, ich weiß nicht. Gut, das nächste Spiel, da geht mein Schwiegersohn Portugal gegen die Türkei. Mal schauen, ob das auch so ein Spektakel wird. Ich mache mal ein kleines Fragezeichen, ob die nochmals diesen Power auf den Platz legen können. Also, boah, das war schon. Und auch übrigens das andere Spiel,
Portugal, Tschechien.
Kroatien
Ach
gegen
so.
Albanien war auch ein wunderbares Spiel. Also wir erleben an dieser Vorrunde, in dieser Vorrunde schon unglaublich tolle Spiele. Und das ist ja genau das, was wir ja so im Prinzip mit einem Fragezeichen versehen haben. Wenn an der Weltmeisterschaft dann so viele Teams jetzt kommen an der nächsten Weltmeisterschaft, ob das dann immer noch ob das immer noch die Qualität hat und so weiter. Ja, ich hoffe es, dass es eben auch so zu und her gehen wird wie an dieser Europameisterschaft, dass diese Vorrundenspiele, dass sie mit so viel Leidenschaft gespielt werden, oder? Und ich bin gespannt. Und eben auch die kleinen Mannschaften, wo man im Prinzip gesagt hat, mal schauen, gehören die überhaupt dazu? Wie Georgien, ja, so eine Mannschaft wie Georgien, die gehört dazu, die gehört an eine Europameisterschaft. Das macht einfach nur Spaß, ja.
Ja, solche Spiele können ja auch das Leben verändern des Einzelnen. Da haben wir auf der einen Seite ja die Ruhmesseite, dass du vielleicht in deinem Land dann als unsterblich giltst oder als großer Held und natürlich auch die Karriereplanung. Vielleicht denkst du noch gar nicht dran, dass du auch mal in einer großen Liga spielen kannst. Und dann kommt womöglich ein Verein und sagt, den könnten wir auch noch brauchen. Den hat man noch gar nicht auf dem Schirm. Und sicher sind ja auch die Spieler von auch ja, kleineren Nationen in der Champions League oder den beiden anderen europäischen Wettbewerben dabei. Allerdings die Aufmerksamkeit, die ist ja eben bei so einem Turnier doch nochmal deutlich höher. Und da gucken mehr.
Na, natürlich ist das ein Schaufenster für ganz, ganz viele Spieler. Ja, natürlich kann man sich da präsentieren und da verändern sich tatsächlich Karrieren, da verändern sich vielleicht eine Lebensgeschichte. Das ist absolut richtig, was du da sagst, lieber Ralf.
Ja, wir haben es ja auch bei Schiedsrichtern gehabt, oder? Dieter Groschwitz
Ja.
war bei einem Vortrauer oder was war es, bei einer Veranstaltung kam er auf die Idee, wir könnten ja Urs Meier zum Schiedsrichterexperten machen und den Jürgen Klopp noch dazu, also nicht als Schiedsrichterexperte, aber das hat sich dann auch gut gefügt von 2005 bis 2008 im ZDF. Ja, also Portugal, ein schon glücklicher Sieg. Gut, sie haben den Ball allerdings dreimal sogar ins Tor gebracht. Eins hat nicht gezählt schon in der Schlussphase und dann wirklich ganz zuletzt durch den eingewechselten Conceição. Ja, mussten die Tschechen doch noch eine Niederlage verkraften. Hast du es auch gesehen? Und wer war denn da der Schiedsrichter? Ist mir jetzt auch nicht mehr
Nee,
präsent.
ich hab das Spiel nicht gesehen, muss ich ehrlich
Ja,
sagen.
war
Nee,
auch gute
Portugal-Tschechien
Unterhaltung.
habe ich leider nicht gesehen. Ich
Ja.
bin in gewisse Spiele bin ich entweder auf Reisen oder weiß nicht was, die kann ich leider nicht sehen. Also alles werde ich nicht abdecken können an dieser Europameisterschaft.
Ja, Kroatien-Albanien hast du schon angesprochen mit dem auch jungen Schiedsrichter François Letexier aus Frankreich, den du schon ja, ins Herz geschlossen hattest sowieso und dann auch mit Klaus Giasula bei den Albanern, der reinkommt, ein Eigentor macht und in der 5. Minute der Nachspielzeit den Ausgleich schafft, zum Ärger der Kroaten natürlich, die also schon Nachholbedarf haben, nachdem sie so viele ganz starke Turniere gebracht haben, jetzt nur mit einem Punkt, ja, eigentlich lediglich in der Hoffnung auf Platz 3 und die Albaner umgekehrt, ja, sind die Georgier einer anderen Gruppe, also der Gruppe B, dürfen auch noch hoffen gegen Italien. Ja, okay, sie waren schlechter, aber mit viel Glück hätten sie auch da einen Unentschieden schon holen können.
Genau. Ja, auch eben zum Schiedsrichter nochmal, zum Letexier. Ja, den habe ich wirklich ins Herz geschlossen und ich glaube, also wenn ich jetzt so seine Spiele jetzt verfolgt habe, und die verfolge ich natürlich jetzt auch etwas intensiver, muss ich schon sagen, ja, es ist ja immer so, wenn einer den Stil hat, den du vielleicht auch gehabt hast oder so. Also da würde ich jetzt mal sagen, Letexier ist einer der Schiedsrichter oder sogar der Schiedsrichter, der meinem Fußballverständnis, also nicht Fußballverständnis, meiner Philosophie, meiner Art, Spiele zu leiten, im Prinzip unglaublich nahe kommt. Also im Prinzip macht es genau auch so, eben nochmals, sehr athletisch, sehr sehr im Spiel, versucht das Spiel laufen zu lassen, geht mit den Spielern gut um, hat gute Kommunikation, großzügige Spielleitung. Nee, also eben nochmals, also wenn ich einen als meinen Nachfolger sehen würde, so, also dann ist es ganz sicher der Letixier.
Wenn jetzt die Öffentlichkeit, wenn die Journalisten leichter, öfter mit den Schiedsrichtern kommunizieren dürften, wer weiß, was man da noch alles erfahren könnte. Vom Alter her, jetzt nehmen wir mal an, ich habe es nicht genau parat, aber Letexier so Mitte 30, wenn man da die 20 Jahre zurückgehen oder auch etwas mehr als Urs Meier gepfiffen hat, der kann ja den Schweizer auch gesehen haben, zum Beispiel. Aber es muss ja auch nicht sein, dass jetzt gerade Urs Meier ein Vorbild ist. Aber jedenfalls, ja, gibt es ja vielleicht, und nicht nur was diesen Punkt angeht, sondern überhaupt gerade Kinder und auch vielleicht Jugendliche noch lassen sich ja inspirieren von der einen oder anderen Sache, wo dann vielleicht jemand anderer, wenn er das später hört, sich wundert oder halt gar nicht damit rechnet, dass vielleicht auch, ja, ein Erlebnis, eine Besonderheit irgendwie, jemanden doch auf einen Weg bringen kann. Das, sind ja auch interessante Konstellationen.
Ja, das ist tatsächlich so. Natürlich kann man sich da inspirieren lassen von irgendeinem Schiedsrichter oder irgendeiner Art, wie man miteinander umgeht. Und das ist ja tatsächlich so, dass ich ja auch inspiriert wurde, schlussendlich von Bruno Gallo, oder? Damals eben der Schiedsrichter, der 1992 das EM-Finale Deutschland gegen Dänemark gepfiffen hat. Das ist für mich war das damals der erste und fast der einzige richtig sportliche Schiedsrichter, oder? Und eben auch seine Art, eben wie er die Spiele geleitet hat, eben mit der Sportlichkeit, mit dieser Spielnähe auch, das hat mich schon sehr geprägt und
Aber das war keine
ja.
frühkindliche Prägung mehr, das war dann schon später. Also ich hätte jetzt eher an Gottfried Dienst gedacht. Wir haben ja in
Ja.
der vorigen Folge, bitte gerne noch hören, über die WM 1966 gesprochen, als ja ein Schweizer im Finale war, beim 4:2 nach Verlängerung dann von England gegen Deutschland. Und Sie haben es vielleicht im Moment nicht auf dem Schirm, aber dann sofort wieder, wenn ich den Schlüsselbegriff Wembley-Tor erwähne, ja, das hat also Gottfried Dienst der Schweizer gegeben. Und jetzt sagen wir einfach mal, der Ball kann ja auch durchaus drin gewesen sein. Die Engländer haben sich gefreut. Die Deutschen mit Uwe Seeler haben das würdig ertragen oder halt ja akzeptiert dann irgendwo. Und ja, aber das hat dich nicht so sehr beeindruckt damals mit deinen 7 Jahren.
Ja, da wollte ich ja noch nicht Schiedsrichter
So,
werden,
ja, stimmt auch wieder.
da wollte ich ja noch Fußballprofi
Ja.
werden. Da habe ich eher auf andere Spieler geschaut, wie Uwe Seeler oder weiß nicht was, wer da noch war, so also Karl-Heinz Schnellinger oder was war noch
Ja, wir waren bei der Schweiz, die 0:5 gegen Deutschland verloren hat.
der Blonde, wie heißt der Blonde, die Nummer, der war auch in Italien, hieß der schon wieder,
Wo von Deutschland?
ja, aus Augsburg war er, glaube ich.
Helmut Haller.
Ah, Helmut Haller, ich war Helmut Haller-Fan, genau, das war so, war ich. Genau, Helmut Haller habe ich so toll gefunden, genau, also da waren dann andere Spieler, die mir da irgendwie imponiert haben, oder und später natürlich dann halt Pelé oder weiß nicht was, Pelé, Gerd Müller, da wolltest du auch ja, im Prinzip Torschützenkönig sein oder solche Sachen, oder, naja, also das hat mich dann schon fasziniert, oder.
Also, Kroatien-Albanien 2:2 in Gruppe B und da dürfen wir natürlich nicht unterschlagen, Spanien gegen Italien. Eine 1:0 der Spanier, zweiter Sieg, die haben also Platz 1 der Gruppe auch schon sicher und ja auch zweites Spiel für Slavko Vincic, den Schiedsrichter aus Slowenien. Ja, ein Eigentor hat die Partie entschieden von Calafiori, dem Italiener, allerdings die Spanier doch sehr überlegen und hatten eigentlich genug Chancen, um ja selber mindestens ein Tor zu machen oder eben sogar höher zu gewinnen. Urs Meier,
Ja,
dein Urteil.
also dieses Spiel war ganz klar in Händen der Spanier. Also die haben ja die Italiener an die Wand gespielt. Und wenn nicht der italienische Torhüter so gut gehalten hätte,
Donnarumma.
ja, genau, dann hätten die Spanier tatsächlich viel höher gewinnen müssen. Also sie hätten auch höher gewinnen müssen. Also 1-0 ist ja für die Italiener immer noch schmeichelhaft. Also die Italiener, muss ich ehrlich sagen, haben mich etwas enttäuscht in diesem Spiel. Oder haben anders gesagt, die Spanier haben mich begeistert in diesem Spiel. Also wie ballsicher, wie souverän, dass die Spanier aufgetreten sind. Aber, und jetzt kommt das kleine Aber, die Tore fehlen. Die Tore fehlen tatsächlich. Also mit dieser Ausbeute dürfen die Spanier nicht zufrieden sein. Und das kann dann in einem Viertelfinal oder Achtelfinalspiel kann dann das schon gefährlich werden, weil da geht es dann vielleicht in eine Verlängerung, in ein Elfmeterschießen. Und Elfmeterschießen ist halt immer, ja, eine 50-50%
Chance.
50-50 Chance. Und wenn du da rausfällst, dann musst du dich selber an der Nase nehmen. Wenn du so überlegen bist, musst du so ein Spiel 2-0, 3-0 gewinnen. Also das ist nun mal so. Aber wie gesagt, es ist jetzt gegen Italien 1-0 gewonnen. Ja, qualifiziert, wunderbar, weiter geht's.
Im EM-Halbfinale 2021 gab es ja auch ein Elfmeterschießen zwischen diesen Teams dann und Italien, der spätere Titelträger, hat sich durchgesetzt gegen Spanien.
Genau.
Ja, also wir haben noch ein paar Spiele, die bereits absolviert sind, da wir reden. Es kommen natürlich immer weitere dazu, also vielleicht bis Sie das hören, dann schon wieder mehr Aktion. Slowenien gegen Serbien 1:1. Die Serben mit dem Ex-Frankfurter Luka Jovic haben in der 5. Minute der Nachspielzeit noch ausgeglichen. Kanicznik, so rum, für Slowenien hatte gegen die 70. Minute sein Team in Führung gebracht. Und Schiedsrichter war Istvan Kovac aus Rumänien.
Habe ich nicht
Ja,
gesehen,
lief auch nur auf Magenta TV in
saß ich
Deutschland.
glaube im Flieger.
Ja.
Also von dem her, ja,
Ja,
kann ich auch nichts sagen.
kann ich dann auch nichts mehr dazu beitragen. Die Slowenen mit dem zweiten Unentschieden und die Serben haben diesen Punkt doch ganz dringend gebraucht. Sie spielen dann noch gegen Dänemark. Ach ja, die Dänen auch mit einem zweiten Unentschieden. 1:1 gegen England. Also das habe ich jetzt nur so nebenbei weitgehend ohne Ton gesehen und fand, ja, nicht so toll. Also bisschen schwächer.
Die Engländer waren schlecht, also waren schwach. Also für einen Favoriten muss ich ehrlich sagen, was die Engländer da gespielt haben gegen die Dänen, keine Ahnung was, also so kommen sie garantiert nicht weit. Also das ist klar, also da muss eine klare Leistungssteigerung her. Und keine Ahnung, was bei den Engländern ist. Die Kritik wird auch immer größer, im eigenen Land auch. Und ja, es war wirklich meiner Meinung nach eine Enttäuschung für die Engländer. Die müssten eigentlich solche Spiele dominieren. Also was ich gesehen habe, gut, ich habe auch nur die letzten 30 Minuten gesehen dieses Spiels, aber
Am
was ich da in diesen
Flughafen.
30 Minuten gesehen habe, das war also nichts Berauschendes von diesen Engländern. Also die Dänen hätten eigentlich dieses Spiel schon fast gewinnen müssen in dieser Schlussphase. Aber na gut, jetzt haben sie 1-1. Jetzt können sie doch im letzten Spiel alles klar machen, die Dänen. Und die Engländer werden ja wahrscheinlich auch qualifiziert sein. Also von dem her, das Minimalziel erreicht. Aber eigentlich wollte England ja Gruppenerster werden. Und so wird das wahrscheinlich nichts.
Ja, das könnte schon noch reichen. Also im Moment
Ja,
sind sie es
könnte
ja.
noch reichen. Ja, logisch. Ja,
Ja.
ja.
Ja. Also Harry Kane vom FC Bayern mit der Führung, 18. Minute für die Engländer und dann Hjulmand in der 34. mit dem Ausgleich. Schiedsrichter Artur Soares Dias aus Portugal hatte schon seinen zweiten Einsatz. Ach, den hatten wir in der vorigen Folge vernachlässigt. Was ist dir denn von dem schon aufgefallen? Jetzt egal in welchem Spiel. Der
Ja, ich habe
EM.
jetzt eigentlich nur das Spiel gesehen, also eben nur die letzten 30 Minuten. Das ist eben jetzt auch einer von den Schiedsrichtern, die eigentlich ganz vorne sind, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Ja, ich habe so das Gefühl, auch bei Danny Mackerly war das so, bei ihm war das jetzt so, habe ich gesehen. Ja, das sind so Leistungen. Da denke ich immer wieder, verdammt nochmal, ihr seid an einer Europameisterschaft, geht doch noch mehr an an die Grenze, oder? Also kämpft noch mehr. Also es ist irgendwie, ich habe so irgendwie das Gefühl, dass so, da könnte man noch mehr machen, oder? Und wenn man schon an einer Europameisterschaft ist, ja, zeigt doch, dass man noch etwas mehr macht oder noch etwas aktiver ist, oder? Also gerade die Jungen machen das eigentlich so und die Älteren so, die sind so, ja, sind mir zum Teil noch etwas zu verhalten.
Nach dem zweiten Spieltag werden dann alle 19 Schiedsrichter zum Zug gekommen sein und dann geht es eben weiter mit Deutschland gegen Schweiz in Frankfurt. Wer wäre denn aus deiner Hinsicht ein ganz besonders gut geeigneter Referee für diese Partie, für diese Konstellation?
Schweiz-Italien würde ich
Schweiz-Deutschland.
sagen, Schweiz-Deutschland, ja, ich bin nämlich schon beim italienischen Schiedsrichter, ich bin schon bei Osato gewesen. Ja, im Prinzip, da könnte man, ja, da könnte man eben auch einen Jungen nehmen. Also ich würde jetzt zum Beispiel, ja eben, so ein Le Texier
Ja,
zum Beispiel.
tatsächlich, weil ich hatte auch irgendwie kam mir der Name vor unserem Gespräch in den Kopf
Ja.
und dann dachte ich, aber Clément Turpin hat ja schon das erste deutsche Spiel geleitet. Also jetzt nicht, dass das dagegen spricht, aber vielleicht ist das ja auch eine Überlegung, dass man sagt, na gut, dann muss das jetzt nicht nochmal ein anderer Franzose sein, dann gleich im dritten Spiel der Deutschen.
Warum nicht? Ja, also wenn du mich jetzt so fragst, dann würde ich
Ja.
den nehmen, ja.
Ja. Gut. Und es ist ja auf jeden Fall so, jeder hat dann einen Einsatz gehabt. Wobei eben manche schon warten müssen. Weiß jetzt gar nicht, ist dann Simon Marciniak tatsächlich der am längsten warten muss?
Hat der Siebert schon mal ein Spiel gehabt?
Nein, bis jetzt nicht, aber es gibt ja schon die Ansetzung. Lass mich da gerade mal schauen. Also am Samstag, oder Moment, nee, erstmal haben wir ja die Spiele vom Freitag, so rum.
Ja, da ist er noch nicht dabei.
Aber am
Muss man
Samstag,
schauen.
er leitet Georgien, was war das dann, Tschechien gegen Georgien. Und am selben
Ah.
Tag, also eine Woche nach seinem
Ah, gut,
ersten
super.
Einsatz, ist wieder Felix Zweier im Einsatz. Und wenn,
Türkei, Portugal.
ja,
Uiuiui, uiuiui, gut.
ja,
Ja,
gut.
das ist. Ja, und Marciniak hat Belgien, Rumänien. Gut, ja, okay.
Ja, wieso sagst du uiuiui? Was könnte da Felix Zweier erwarten?
Das wird ein richtig heißes Spiel. Na, ist gut, ja, ist schön. Schön, ist er schon wieder in Dortmund gehabt. Das erste Spiel hat er schon in Dortmund gehabt, jetzt ist er wieder in Dortmund. Ja, okay, super. Ja, gutes Spiel.
Ja, also
Stimmungsvolles Spiel.
erstmal. Ja, das erste Spiel nach unserem Gespräch ist Slowakei-Ukraine, freitags um 15 Uhr in Deutschland nur auf Magenta TV im Bezahlfernsehen zu sehen. Michael Oliver aus England leitet. Dann haben wir einen Kracher mit Niederlande gegen Frankreich um 21 Uhr mit Anthony Taylor aus England als Schiedsrichter. Und Polen gegen Österreich ist zwischendrin 18 Uhr. Ah ja, da ist der zweite Einsatz von Umut Mehler aus der Türkei. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Muss ja nicht,
Nee,
aber könnte.
dass das erste Spiel gut geleitet worden ist von ihm,
Nein,
eben
ich
wie
meine jetzt
gesagt
auch
noch.
überhaupt von diesen drei Ansetzungen.
Was mir aufgefallen
Ja,
ist, ihm, alles
muss
gut.
ja auch nichts so aufgefallen sein. Wie auch immer. Ja.
Nee, alles gut.
Ja. Und kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben oder eine Einschätzung? Du weißt es ja auch nicht hundertprozentig, aber wie läuft es dann im Schiedsrichterquartier? Wann bekommen die Schiedsrichter gesagt, du bist dran? Bekommen vielleicht auch schon gesagt, mit welchem Spiel und an welchem Tag und wo sie dran sind? Und ja, wie schleicht sich da vielleicht vorher doch auch die Unruhe ein, wenn du denkst, ja, ich hätte jetzt eigentlich schon 5 Tage hätte ich schon ein Spiel bekommen können, jetzt habe ich immer noch keins bekommen, wann bekomme ich denn eins?
Ja.
Wieso bekommen denn die anderen jetzt ihre Spiele? Und das hat mir gut gefallen und dieses Spiel wäre toll gewesen und da war ja der auch nicht so gut, wieso haben sie mich bisher übersehen?
Ja, das ist tatsächlich so, wenn vor allem natürlich schon andere Schiedsrichter zum Teil das zweite Spiel kriegen und du hast noch keines gehabt, jetzt wie zum Beispiel bei Daniel Siebert, oder? Dann überlegst du natürlich schon, wann komme ich jetzt endlich dran, oder? Und Ja, es ist eigentlich immer gut, wenn man relativ früh ins Turnier schon reinkommt als Schiedsrichter. Und wenn man lange warten muss, ist das eigentlich oft nicht so gut. Auf die Frage, wann wissen das die Schiedsrichter? Sie wissen es natürlich früher, als wir es wissen. Oder? Schlussendlich werden immer 2 Tage vorher werden die Schiedsrichter bekannt gegeben. Das ist das Offizielle, aber die Schiedsrichter selber wissen es natürlich schon früher, weil das ganze Trainingsprogramm und so weiter ist auf die Spiele zugeschnitten. Das heißt, die werden dann eben sofort nach dem Spiel hast du ja im Prinzip minus eins, minus zwei. Das heißt, du hast dann Erholung. Oder? Und dann, wenn du ein Spiel hast, kommt plus 1, plus 2, plus 3, also umgekehrt eigentlich, plus 3, plus 2, plus 1. Oder im Prinzip weißt du dann, in 3 Tagen hast du das Spiel, oder? Dann weißt du, in 3 Tagen hast du das und das Spiel. Das weißt du eigentlich relativ früh. Also da wird schon, dass du eben, wie gesagt, dein Training auch dementsprechend, dass das im Prinzip auf dich angepasst ist. Also das heißt, jeder Schiedsrichter hat eigentlich mehr oder weniger so individuelle Trainings für die Spielvorbereitung. Das ist wirklich sehr, sehr gut, oder? Nicht, dass du da im Prinzip noch ein hartes Training machst und hast am nächsten Tag ein Spiel und hast dann die schweren Beine. Also das wäre ja fatal. Eben, auch das wird angepasst. Und drum, die Schiedsrichter wissen es schon früher.
Die Assistenten müssen ja auch warten, also nicht nur mit dem Abseitswinken, sondern eben auf die Ansetzungen. Ja, ist man da ein Kokon zusammen oder ist das nochmal bei den Assistenten ganz was anderes? Denken
Nee,
Sie,
das ist es.
die sich dann auch, ist mein Chef jetzt doch nicht mehr so angesehen? Ich dachte, der wäre einer der Top-Schiedsrichter und jetzt bekommt der mal gar kein Spiel so lange wie Marciniak aus Polen. Wie stellst du dir das vor?
Ja, das, ja, nee, also, meine, schlussendlich gehst du ja immer von dem aus, dass du ja, also schlussendlich werden ja die Leistungen dann bei dem Spiel, das du erhältst, werden ja beurteilt und da musst du dich halt zeigen, eben, da musst du halt an die Grenzen gehen, da musst du alles zeigen, was du hast, oder? Das, was ich vorher gesagt habe, bei einem oder anderen Top-Schiedsrichter jetzt, der hat mir noch nicht alles gezeigt. Da bin ich jetzt, da habe ich gedacht, das ist etwas lethargisch, warum geht er jetzt, wieso macht er jetzt diese Extrameter nicht, wieso verkauft er jetzt diesen Entscheid nicht so gut?
Also wer könnte denn
Das.
noch besser?
Hä?
Wer könnte noch besser gewesen sein schon?
Wer?
Ja.
Ja, jetzt zum Beispiel, also Danny McCarthy könnte besser gewesen sein, dann der Turpin im Eröffnungsspiel. Das hat mich überhaupt nicht überzeugt im ersten Spiel, muss ich ehrlich sagen. Dann eben auch jetzt der Portugiese hätte etwas mehr machen können. Es sind schon einige Schiedsrichter, die schon noch etwas drauflegen können, oder? Und dort denke ich immer wieder, verdammt nochmal, du bist an der Europameisterschaft. Ja, dann zeig doch, dann geht doch an die Grenze, oder? Musst du ja nicht schonen, weil für was schonst du dich? Ja, da kriegst du auf einmal kein Spiel mehr, oder? Nochmals, und was schön ist, wirklich zu sehen, ich kann es nur wieder sagen, wir haben sehr, sehr viele junge Schiedsrichter und da gehört auch der Sandro Scherrer aus der Schweiz natürlich dazu. Wir haben sehr viele junge Schiedsrichter, die jetzt richtig viel Freude machen, die drucken, die wollen natürlich genau dahin, wo die Alten sind, oder? Die großen Spiele leiten. Ja, und das macht Spaß, das macht Freude und wie gesagt, da hat die UEFA-Schiedsrichterkommission Rossetti hat da sehr, sehr gute Arbeit geleistet in der Vergangenheit.
Schon öfter war ja ein Thema im Urs-Meier-Podcast die Belastung auch von Schiedsrichtern oder wie schwierig das ist, wenn es eben keine Profis gibt, dann die Familie und vor allem natürlich auch den Beruf, der ja gemeinhin oft viel Zeit verlangt, da mit dieser Leidenschaft zusammenzubekommen. Also wenn Sie das noch nicht gehört haben, dann gibt es noch einige Urs-Meier-Podcast-Folgen, die Sie gerne nachhören sollten. Ja, aber eben im Alltag ist es dann mit Champions League und so weiter, Europapokal dann oft auch so eine klassische englische Woche mit 3 Einsätzen. Würdest du denn sagen, ja, dann kämen halt weniger Schiedsrichter zum Einsatz bei der EM, aber würdest du sagen, das wäre bei der EM auch locker machbar oder ist es dann schon auch okay oder vielleicht erforderlich, dass die Einsätze etwas dosierter zumindest erfolgen bei so einer Europameisterschaft?
Ja, ich glaube, einer Europameisterschaft, also drei Spiele kannst du locker machen, vielleicht sogar vier Spiele. Und dann wird es dann schon, also fünf Spiele würde ich sagen für einen Schiedsrichter an einer Europameisterschaft in dieser Zeit. Ja, natürlich kann man auch fünf, könnte man auch fünf Spiele machen, aber bah, ich würde es nicht forcieren, weil das Problem ist die Gefahr, dass man eben auch ja, im Prinzip geistig müde wird oder dass man halt nicht mehr so frisch ist, die ist schon da, oder? Also nochmals, ich finde so die Aufteilung, die sie jetzt haben an dieser Europameisterschaft mit diesen Schiedsrichtern, das finde ich gut. Also ja, absolut, absolut gut, oder? Und es wird eben nochmals, es werden Schiedsrichter da sein, die haben drei Spiele, es wird sicher vielleicht sogar der eine hat vier Spiele. Ja, und das ist absolut im Machbaren und gut.
Allerdings sind das ja jetzt quasi Profibedingungen. Also wenn man das mal so betrachtet, jetzt können Sie sich rein auf diese Sache konzentrieren und wie wir es vorher angedeutet haben, leiden vielleicht auch sogar drunter, erstmal Leerlauf zu haben. Und in sonstigen Zeiten, im Alltag, da müssen Sie von einem Platz zum nächsten Platz fliegen und so weiter und zwischendurch noch zur Arbeit und sind natürlich bei der Familie. Also eigentlich sind ja diese Bedingungen von dem Aspekt her viel besser für mehr Einsätze des Einzelnen.
Das ist absolut richtig, was du sagst. Ja, natürlich sind sie, ist das jetzt genau die Zeit, wo sie professionell arbeiten. Und wenn du mit den Schiedsrichtern sprechen würdest jetzt, dann würden sie gesagt, würden sie
Dürftest.
dir sagen, dann würden sie sagen, genau so möchten wir das. Genau so sollte das sein. Und das ist das, was ich ja schon immer sage. Das ist das, was ich schon seit 20 Jahren bald predige und sage, verdammt nochmal, mach das, schaff den Schiedsrichter genau solche Voraussetzungen, oder? Dass sie genau so arbeiten können, oder? Dass sie sich wieder regenerieren können, dass sie den Kopf abschalten können, dass sie das Ganze aufarbeiten können, dass sie sich wieder vorbereiten können für ein Spiel, dass sie frisch in eine Partie reingehen, oder? Und nicht irgendwo eben mit anderen Problemen und anderen Sachen beschäftigt sind. Und das wäre eben professionell und ja. Aber warum, dass man es eben nicht macht, ich frage mich nach wie vor. Eben nochmals an einer Weltmeisterschaft, an einer Europameisterschaft funktioniert es. Und nachher kommen sie wieder in die Liga und da funktioniert es wieder nicht. Oder? Da sind sie wieder auf sich alleine gestellt. Sie müssen ihre eigenen Programme machen. Sie haben keine Regenerationsprogramme. Sie haben keine Vorbereitungsprogramme auf das Spiel. Man wird nicht, man arbeitet nicht mit ihnen zusammen und so weiter. Oder macht ab und zu wieder mal einen Kurs. Oder? Und das geht nicht. Das geht einfach nicht. Oder? Und dann hat man immer das Gefühl, die Leistungen müssen besser werden. Ja, die werden eben nicht besser, wenn es eben wieder so im alten Fahrwasser ist. Genau das wären diese Sachen, die man in die Bundesliga zum Beispiel einfließen lassen müsste, dass man genau so strukturell im Prinzip mit den Schiedsrichtern arbeiten würde.
Kannst du dich denn als Schiedsrichter mehr oder weniger frei bewegen, also nicht nur im Quartier, sondern auch darüber hinaus? Oder gibt es da Regularien von Roberto Rossetti oder wem auch immer, wo er sagt, ja, hier 22 Uhr Bettruhe oder naja, vielleicht nach dem letzten
Ja.
Spiel 23 Uhr und bitte zu Hause bleiben abends und keinen Alkohol. Wie stellst du
Ja,
dir
das
das
sind,
vor?
ja gut, also kein Alkohol wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, nehme ich mal an, aber was sie tatsächlich haben, sie können sich nicht einfach frei bewegen, also das ist schon so, sie sind schon in ihrem Hotel und ja, man erwartet nicht, dass sie in den, dass sie da in die Stadt gehen, dass sie nach Frankfurt gehen oder weiß nicht was und da noch das Nachtleben genießen. Nein, das erwartet man nicht.
Dürfen
Das
denn
ist
umgekehrt die Angehörigen kommen?
ich glaube auch nicht, also.
Wobei sich das ja vielleicht auch nicht unbedingt anbietet. Jetzt nehmen wir mal an, der Portugiese ist verheiratet und hat zwei Kinder und die Frau arbeitet ja vielleicht auch noch, also jetzt nur als Beispiel fiktiv, und dann würde oder müsste die, ich meine, für dich wäre das ja ein leichtes, du bist es ja gewöhnt, sagen wir mal, dreimal während der EM am Wochenende von Portugal nach Frankfurt fliegen und wieder zurück. Und also das würde ja wahrscheinlich die UEFA auch nicht bezahlen, oder?
Nee, also erstens mal verlässt man ein Quartier nicht in dieser Zeit. Also eben noch was.
Ja, ich gehe jetzt davon aus, die Frau
Ich
dürfte reinkommen. Das wäre vielleicht auch
weiß
nicht
nur
der
in
Fall.
Paris, also als wir in Paris waren, das sind wir ja auch, wir sind ja da außerhalb von Paris gewesen, ungefähr 50 Kilometer außerhalb von Paris in Manoir de Grécy, in
Muss
einem
man erstmal
alten
hinkommen.
ehemaligen Frauenkloster, oder? Und ein ganz kleines Dorf ohne Restaurant, ohne nix, oder? Also wirklich kein soziales Leben eigentlich, oder sind wir eigentlich auch eingesperrt gewesen. Und also ich weiß nur, dass ich mindestens drei oder viermal bin ich nach Paris dann irgendwie abgehauen. Also ich bin dann schon irgendwo weg gewesen, oder?
Womit? Also mit,
Also, aber dann nicht am Abend, also nicht irgendwie Nachtleben, aber einfach in die Stadt rein, also einfach ins Gesellschaftliche rein, ins Leben rein. Ich weiß, da am Tinguely-Brunnen beim Centre Pompidou, da bin ich oft gesessen, haben den Leuten zugeschaut, oder? Und den Fans zugeschaut und habe da im Prinzip meinen Kaffee oder mein, weiß ich was, mein, ja, genossen. Und wie gesagt, aber dass du einfach mal den Kopf wieder frei hattest, oder? Also wenn du dann so in den Lagerkoller reinkommst, also das wäre auch nicht das Ideale, oder? Da muss man ja schon schauen, dass man irgendwie so diesen Ausgleich hat, oder? Und jeder braucht etwas anderes. Aber ich weiß nur, 2000, das war 1998 war
ja.
das, also da hat es einige Schiedsrichter gehabt, die haben tatsächlich den Lagerkoller gehabt, oder? Und auch 2002 waren wir ja in Seoul, und auch da konnten wir dann in die Stadt reingehen. Da wurde wir also nicht so, das war wirklich freier. Ja, das war auch gut so, oder? Und die anderen Kollegen, die in Japan waren, die waren 100 Kilometer weg von Tokio, die waren auch in irgendeinem solchen kleinen Dorf. Die konnten auch nicht raus. Also da hat man auch gemerkt, das hat bei denen schon Spuren hinterlassen. Die waren nicht so locker drauf, wie wir das waren in Seoul, in Korea. Und ja, und ich glaube, es muss schon beides sein. Also man muss irgendwie auch so etwas die Eigenverantwortung auch haben, dass man mal irgendwie mal ja, durchatmen kann, wenn man so lange in einem Quartier ist, oder? Also
Sind da
eben,
noch
dass der Nachtkoller nicht reinkommt, das ist schon wichtig.
welche mit dir in der Metro mitgefahren nach Paris oder sollte gar keiner von den Giris, weil
Das
du
war
was
nicht, das
anderes
war
sehen
sicher nicht
wolltest?
mit der Metro, da habe ich ein Taxi genommen oder irgendwas.
Ja.
Ja.
Ja, und allein bist dann gefahren oder konntest du die
Da bin ich alleine. Nee,
Taxikosten teilen?
ich hätte auch mit den Assistenten fahren können, aber nee, ich wollte alleine. Ich wollte, ja, erstens mal war es ja nicht erlaubt grundsätzlich, und zweitens mal habe ich es einfach gemacht. Ja. Und dann habe ich es gemacht, da bin ich ja dafür verantwortlich und niemand anderes.
Hat dich immer drauf angesprochen oder hat man da großzügig drüber weggesehen?
Nee, das hat ja niemand gemerkt.
Ach so, wenn das Taxi vorfuhr.
Ja, das Taxi kann man ja auch woanders bestellen. Das muss ja
Naja.
nicht gerade
Naja,
vor dem
okay.
Hotel anhalten.
Ja, und jetzt hat
Aber
Daniel Siebert noch gesagt, er sei der Schiedsrichter-DJ. Hast du das mitbekommen bei einer der raren Aussagen? Aber da muss man vielleicht auch gucken, welche Lieder man spielt, oder? Oder ist es egal, wenn man dann irgendwie, ich würde nie zum FC Bayern gehen, spielt, wenn die anderen das außer Sandro Scherer nicht verstehen? Wahrscheinlich.
Also der wird das sicher politisch korrekt gemacht haben, die Lieder.
Naja, so wie Simon Marciniak diese Real Madrid-Tasche ja nicht aufgefallen ist, als ausgerechnet noch die Kamera da war. Naja, da kann der Schiedsrichter ja schnell in die Bredouille kommen, bei uns aber nicht. Der Osmeier-Podcast holt das Beste raus aus Osmeier, das nächste Mal dann auch wieder. Und jetzt erst einmal danke für diese Folge. Tschüss, Osmeier.
Danke und bis bald. Tschüss.